Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert.
Sight News.
Der Podcast rund um Technik und Hilfsmittel. Technik im Blick, Tools im Test. Heute mit Alexander Paukowitsch.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Alexander Paukowitsch aus München, Mitarbeiter im BIT-Zentrum, dem Beratungs-, Informations- und Textservice-Zentrum des BBSB. Auch das Gerät, das ich diesmal vorstelle, wird softwaremäßig von einem Linux angetrieben, aber es funktioniert an vielen Stellen doch ganz anders und man merkt vom Linux gar nicht so viel. Nur in einigen Details, ich werde darauf zu sprechen kommen. Diesmal präsentiere ich das B-Note. Eigenschreibweise des Herstellers von dieser Braillezeile ist B.note, alles in Kleinbuchstaben, B-Note, man kann es auch auf Französisch aussprechen, B-Note wäre das dann, denn der Hersteller ist das französische Unternehmen Eurobraille, bereits seit Jahrzehnten auf dem Markt mit Braillezeilen wie zum Beispiel der ESIS. Das B-Note ist eine Braillezeile zum Anschluss an Computer, Tablets, Smartphones, aber es ist auch gleichzeitig ein eigenständiges Notizgerät, wie ja auch schon der Name sagt. Wobei das mit den Notizen, das war mal in der englischsprachigen Community sehr umstritten, ist das überhaupt die richtige Bezeichnung, Notizgerät? Auf Englisch Note-Taker, ist das nicht irgendwie eine Untertreibung? Die Geräte können ja viel mehr, als dass man sich einfach nur Notizen macht und die dann speichert. Nichtsdestoweniger, Notizgerät ist eine gängige Bezeichnung und sie passt auch auf das B-Note. Im Handbuch heißt es, dass das B-Note ein eigenständiges Notizgerät ist, mit einem Datei-Explorer, einem Editor zum Organisieren, Lesen und Bearbeiten von Dokumenten, einem wissenschaftlichen Taschenrechner, einem MP3-Player, einem Webradio- und Podcast-Player sowie, und das ist die Besonderheit, der Möglichkeit zum Lesen und Schreiben von Dokumenten in Braille-Notenschrift. Das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal des B-Note, Lesen und Schreiben von Musiknoten und auch der Austausch mit Sehenden. Im Format Music XML. Ich werde darauf ein bisschen eingehen, allerdings nicht sehr im Detail, das ist ja dann doch ein Spezialfall. Ich nutze es aber selber intensiv und wer also da Fragen dazu hat, dann gerne her damit. Ein Testbericht ersetzt nicht das Handbuch und dennoch werde ich an der einen oder anderen Stelle etwas genauer zeigen, also erklären, denn das Gerät hat ja so gut wie keine Sprachausgabe, also wird es auf mich ankommen, wie das Gerät im Einzelnen funktioniert. Und das Ganze möchte ich aufteilen in erstens Gerätebeschreibung und technische Daten, zweitens das B-Note als Braillezeile über USB, drittens das B-Note als eigenständiges Gerät. Hier zeige ich dann 3.1, Überblick übers Hauptmenü, Anwendungen, 3.2, ein bisschen was zu den Einstellungen, 3.3, der Datei-Explorer, 3.4, der Editor, 3.5, ein bisschen Mathematik, 3.6, Musik, 3.7, Audioplayer und Internetradio und schließlich viertens, Fazit nach einem halben Jahr intensiver Gerätenutzung. Erstens, Gerätebeschreibung und technische Daten. Die Besonderheit beim B-Note ist, nicht nur, dass es eine Braillezeile und ein Notizgerät ist, sowas haben wir ja des Öfteren. Das B-Note ist insofern etwas Besonderes. Beim Einschalten zunächst, das ist in einer halben Sekunde da, wenn man diesen linken Schiebeschalter da kurz zu sich hinzieht, dann ist die Braillezeile betriebsbereit über USB. Wenn man dann noch einen zweiten Schritt tut, dauert es nochmal eine halbe Minute ungefähr, und dann ist das Gerät in vollem Umfang betriebsbereit. Es hat nämlich zwei Prozessoren und der eine, der ermöglicht gerade mal die Funktion als Braillezeile über USB. Da ist das Gerät sofort betriebsbereit. Und das andere sind dann die Funktionen, die das B-Note selbstständig auch noch kann. Da wird ein zweiter Prozessor gestartet. Das ist schon mal eine Besonderheit des B-Note. Wer es also wirklich nur als Zeile betreiben will, der hat es sofort ein- und auch wieder ausgeschaltet. Wer mehr will, muss beim Hochfahren, beim ersten Hochfahren sozusagen etwas länger warten, so wie man halt auch einen Computer starten muss und warten, bis er, wie man früher ganz gerne gesagt, gebootet hat. Und wie sieht es dann nun aus, dieses Gerät? Es kommt ein bisschen drauf an, denn das B-Note gibt es, das ist so typisch Eurobraille, in vier Ausführungen, was die Länge der Braillezeile angeht. 20, 40, 64 und 80-stellige Braillezeile, die stehen zur Verfügung. Ich selber habe hier das B-Note 20. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann sind die 80, aber auch die 64-stellige Ausführung in einem Metallgehäuse verbaut, während 20 und 40 so ein Kunststoffgehäuse ist, fühlt sich aber auch gut und wertig an. Ich habe also hier das B-Note 20 und 8-Punkt-Braille-Eingabetastatur. Die Braille-Tastatur, das sind 10 Tasten, nämlich so ein bisschen aufgefächert angeordnet, die 8 für die Eingabe der Zeichen und drunter unter der Zeile die 2 Tasten, die man mit dem linken und rechten Daumen am besten bedient, die dann je nach Funktion so Leertaste, Rücktaste oder zusammengedrückt dann auch Enter bedeuten können, wenn man es nicht anders einstellt, dann ist Enter Punkt 8. Ja, und zwischen diesen Daumentasten und den 8 Punkten befindet sich die Zeile und oberhalb der Zeile die Cursor-Routing-Knöpfe, wie man das ja bei den meisten Braillezeilen hat. Die Besonderheit des B-Note, einen Cursor-Routing-Knopf kann man entweder nur leicht andrücken, dann gibt es ein ganz leichtes Einrasten oder Klicken, oder man drückt noch ein bisschen tiefer hinein, sozusagen in eine zweite Einraststufe. Erst in dieser zweiten Einraststufe hat es die Funktion des Routings bei der Zeile oder so etwas wie Bestätigung, wie so ein doppelter Mausklick oder so etwas, um zum Beispiel einen Menüpunkt zu aktivieren. Während wenn man es nur einmal leicht antippt und nur sozusagen einmal einrasten lässt, dann bewegt sich mit Hilfe der Cursor-Routing-Tasten nur der Braillezeilenausschnitt. Links und rechts von der Braillezeile selbst gibt es sowas wie ein Cursorkreuz. Das B-Note hat also 2 Navigationskreuze, Pfeiltasten, links, rechts, rauf und runter. Die hat es zweimal. Einmal links von der Zeile, einmal rechts von der Zeile. Die rechts von der Zeile ist schneller erzählt, verhält sich im Wesentlichen einfach, wie man das von Cursorkreuzen, Navigationskreuzen so überall kennt. Das linke Navigationskreuz, das links von der Braillezeile, das ist dann die Spezialität des B-Note. Da bewirkt der Druck auf die obere, also auf Pfeil rauf des linken Kreuzes, eigentlich immer, dass man ins Hauptmenü des B-Note gelangt, also in die Anwendungen des B-Note selbst. Die untere Taste des linken Navigationskreuzes, also links unten, die bedeutet normalerweise, dass man in einer B-Note-Anwendung selbst deren Menü aufruft, also zum Beispiel im Editor das Menü für Datei, Editieren, Einfügen und so. Und die rechte und linke Taste dieses linken Kreuzes, das sind die Tasten zum Vorwärts- und Zurückscrollen des Braillezeilen-Leseausschnittes. Das kann man allerdings auch mit den Cursor-Routing-Knöpfen bewerkstelligen, hat auch einen gewissen Lesekomfort. Damit haben wir die Geräteoberseite beschrieben. Unten fühlt man, also wenn man das Gerät mal so anhebt und es nicht auf dem Tisch oder so ist, dann fühlt man unten so eine Klappe, die erinnert ein bisschen an das, wo manchmal so Batterien dahinter sich verbergen, so eine verschraubte Klappe. Hier allerdings sind es nicht Batterien, sondern hierhinter befindet sich die eingebaute, verbaute 64 GB SD-Karte, die also der Speicherplatz des B-Note ist. Das B-Note der zweiten Generation hat an der Vorderseite Lautsprecheröffnungen, über die also dann die Ausgabe des Audio-Players oder des Webradios oder der Dokumentvorlesefunktion erklingt. Auf der linken Geräteseite, also an der Kante entlang, befindet sich hinten vom Nutzer wegzeigend ein kleines Loch. Fühlt sich fast an, als wäre es irgendwie so dahinter vielleicht ein 3,5 mm Klinkenbuchse. Die ist aber weiter vorn. Also da hinten dieses Löchlein, das ist die Stelle, in der man zum Beispiel eine Büroklammer oder so reinstecken kann, um einen Geräte-Reset im Notfall zu verursachen, also so einen Kaltstart. Sollte man nur machen, wenn wirklich nichts anders geht. Näher zu uns hin dann auf der linken Seite ein USB-C-Anschluss. Der dient der Kommunikation mit Computern oder auch dem Aufladen des B-Note über das Netzteil. Und dann noch ein bisschen weiter vorn versenkt die 3,5 mm Klinkenbuchse zum Einstöpseln von einem Kopfhörer. Ja, und davor, links ganz vorn, sozusagen dem Anwender zugewandt, ist dieser kleine Schiebeschalter zum ein- und schnellen Ausschalten des Gerätes. Beim B-Note der zweiten Generation, das wird wahrscheinlich jetzt auch das sein, das immer ausgeliefert wird, befindet sich rechts hinten eine USB-A-Buchse. Da lässt sich ein USB-Stick hineinstecken, um Dateien vom B-Note oder aufs B-Note zu übertragen. Das ist die eine der beiden Übertragungsvarianten, die andere wäre Bluetooth. Ja, über das hinausgehend technisch noch ein bisschen was dazu gesagt. Die Besonderheit ist, das B-Note hat zwei Prozessoren, beziehungsweise einen kleinen 32-Bit-Mikrocontroller und dann einen leistungsstärkeren Prozessor. Ja, quasi einen Raspberry Pi. Dieser kleine 32-Bit-Mikrocontroller, der verwaltet den Ein-Ausschalter, die Tastaturen, den USB-Anschluss, die Systemstromversorgung der Braillezeile und der sorgt dafür, dass das Gerät sofort nach Betätigen des Schiebeschalters betriebsbereit ist, über USB und das kleine Hauptmenü anzeigt. Der zweite leistungsstärkere Prozessor wird dann bei Bedarf hochgefahren, wenn ich bei Bluetooth Applications einen Cursor-Routing-Knopf in die doppelte Einraststufe ganz reindrücke, dass es zweimal ein bisschen klickt. Dieser zweite leistungsstärkere Prozessor hat eine Taktfrequenz von 1,4 GHz. Die neue Bezeichnung ist ARM Cortex A53 Quad-Core 1,4 GHz mit 512 MB RAM. Denkt man sich, oh, bloß ein halbes Gigabyte ist ja wenig, aber dieses Mini-Linux, da reicht das ganz gut hin für die internen Funktionen, die es hat. Die quasi fest verbaute SD-Karte, das ist ja bei diesen Raspberry Pi-artigen Dingern üblich, dass der Festspeicher eine SD ist, sind 64 GB. Dann hat das B-Note WLAN, 2,4 GHz, 802.11ac Dualband. Bluetooth-Spezifikation 4.2 LSBLE und es hat einen 3,5er Audio-Ausgang und beim B-Note der zweiten Generation sind eben vorne die zwei kleinen Lautsprecher verbaut. Da haben wir also auch Stereoklang. Wie bei der Gerätebeschreibung gesagt, einmal USB-C auf der linken Seite zum Laden des B-Note und für die Kommunikation mit einem PC und hinten rechts USB-A, um einen USB-Stick anzuschließen für die Dateiübertragung. Der Akku 3,7 Volt, 6000 mAh und es soll für etwa 15 Stunden Dauerbetrieb reichen. Kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, ob das wirklich diese 15 Stunden sind. Wird auch ein bisschen von der Gerätenutzung abhängen. Ich nutze es ja eigentlich selten so 15 Stunden am Stück, dass ich das sagen könnte. Da ist es mal zwischendurch einen Tag nicht in Betrieb und so. Aber das könnte hinkommen. Ein USB-C-Netzteil ist dabei und soll dafür sorgen, dass, wenn der Akku so gut wie leer ist, er auf 80% binnen 1,5 Stunden geladen ist. So, wie groß ist nun dieses B-Note? Jeweils in Zentimetern. Das 20-stellige hat die Abmessungen 23,5 x 10,5 x 2,7 cm. Im 40er haben wir 36,5 x 10,5 x 2,7. Die 64- und die 80-stelligen Varianten sind interessanterweise ein bisschen schlanker, also ein bisschen weniger dick. Das 64-stellige B-Note hat 55,5 x 10,5 x 1,8 cm Abmessungen und bei der 80-stelligen sprechen wir von 66,5 x 10,5 x 1,8 cm. Und wie viel wiegt das B-Note? Das 20-stellige etwa 500 Gramm, die 40er Ausführung etwa 860, die 64er 1,7 Kilo und die 80er Breitzelle, so die Büroausstattung, 2,0 Kilogramm. Zweitens, das B-Note als Breitzelle über USB. Wer das B-Note ausschließlich als Braillezeile am Computer über USB nutzen will, kann das ganz schnell tun, ohne sich weiter in die Bedienphilosophie einzufuchsen, muss man fast schon sagen, denn gerade die Tastenbelegung der 8 Braille-Tasten ist an manchen Stellen vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig und ein bisschen anders, als man das sonst von Braillezeilen kennt. Zum Betrieb des B-Note an einem PC mit USB genügt es, das Gerät kurz einzuschalten. Das bedeutet, den Schiebeschalter auf der linken Geräteseite kurz zu sich herzuziehen. Oder es genügt, den PC einzuschalten bzw. das B-Note an den PC anzuschließen. Sobald Strom drauf ist, wird sich das Gerät selber einschalten und das kleine Hauptmenü anzeigen. Ich mache das jetzt mal. Ich habe jetzt das B-Note vor mir. Ziehe ganz kurz am linken Schiebeschalter, der dann so zurückfedert in seine Ursprungsposition. Zack, man hat es gehört, die Braillezeile ist da. Und auf der Braillezeile steht jetzt USB-A, USB-B, Bluetooth, ja, das Wort steht nicht ganz da, da muss ich jetzt dann einen Cursor-Routing-Knopf ganz sanft drücken oder die rechte Taste des linken Blocks, um Bluetooth-Applications noch lesen zu können und dahinter steht 32%. Das ist der Akkuladezustand. Und das ist auch schon alles im kleinen Menü, im kleinen Hauptmenü des B-Note. Scroll ich ganz nach links, steht da B-Note in Klammern en-UK-US. Naja, die Sprache ist aber tatsächlich Deutsch, hier die Benutzerführungssprache. USB-A, USB-B, Bluetooth Applications 32%, das steht da. Um jetzt das B-Note einfach am PC zu betreiben, würde ich es mit einem Computer verbinden und dann ausprobieren, ob es dann auf USB-A oder auf USB-B mit dem Screenreader kommuniziert. Es sind also zwei Kanäle da. In meinem Fall ist es immer so, dass JAWS, der Screenreader, der hier bei mir meistens läuft, über USB-B das B-Note mit Daten versorgt. Oder umgekehrt gesagt, wenn ich beim B-Note auf USB-B den Cursor-Routing-Knopf fest reindrücke, dann steht jetzt in meinem Fall, weil das B-Note gerade nicht am PC angeschlossen ist, USB unplugged, also USB ausgesteckt quasi, nicht angesteckt. Und mehr passiert jetzt auch hier nicht. Am PC, wenn das jetzt angeschlossen wäre, würde in diesem Moment das B-Note als Braillezeile funktionieren. Und da hat sie dann so die üblichen Funktionen. Cursor-Routing-Knöpfe ganz leicht angetippt, bewegen dann also alle bis auf den ganz linken, dass die Braillezeile so nach rechts weiterschaltet um einen Zeilenausschnitt. Die ganz, ganz linke, die Cursor-Routing-Taste über dem ersten Braille-Element bewegt die Braillezeile nach links, wenn ich sie ganz leicht antippe. Cursor-Routing-Knopf ganz runter gedrückt in die zweite Einraststufe ist dann eben, was ein Cursor-Routing-Knopf immer tut. Er zieht normalerweise den Cursor an die aktuelle Position. Und das kann man ganz gut fühlen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass das mit der Zeit möglicherweise dann auch schwächelt, so mit den Jahren, wenn man es viel anwendet. Aber bisher ist es deutlich unterschieden. Ganz sanftes Antippen und stärker reindrücken, deutlicheres Einrasten. Und dieses deutlichere zweite Einrasten ist die klassische Cursor-Routing-Funktion. Das B-Note hat ja eine Braille-Eingabetastatur, eine sehr, sehr flüsterleise im Übrigen. Man hört sie echt fast gar nicht beim Tippen. Ich tippe hier gerade so ein bisschen drauf rum. Und natürlich funktioniert das an einem PC mit Screenreader, sei es JAWS oder NVDA oder sonst einer unter anderen Betriebssystemen auch, dass man hier Text eingeben kann. Zugleich gibt es im Anhang zum Handbuch eine Übersicht, was die Tasten sonst so tun in Kombination mit der Leertaste, also der rechten Daumentaste, im Handbuch als Taste A bezeichnet, die linke ist die Taste 9, also die 8 Braillepunkte 1 bis 8 und dann die Tasten 9 und A, die Daumentasten, was die tun, als Leertaste, als Enter-Taste, als Rücktaste und natürlich auch zum Simulieren von Steuerung, also Control, Alt, Umschalt, Windows-Taste, Tab und so weiter. Das ist zum Teil ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die Tab-Taste zum Beispiel ist Punktekombination 2, 5, 6 mit der Leertaste, also mit der rechten Daumentaste, 2, 5, 6 und A. Umschalt-Tab ist 2, 3, 5 und diese Leertaste. Ist natürlich irgendwie nicht schlecht, ne? Es ist so gespiegelt, 2, 5, 6 und 2, 3, 5. Aber es ist doch ganz anders als sonst üblich. Auf Braillezeilen sind es meistens andere Tastenkombinationen. Auch Steuerung, das sind dann die Punkte 7 und 8 mit der Leertaste zusammen, gefolgt von dem Buchstaben zum Beispiel, den man drücken will. Zum Beispiel Steuerung C, 7, 8 mit Leertaste, gefolgt von C. Alt ist 8 und Leertaste allein und so weiter. Ich muss die jetzt hier gar nicht alle aufführen. Es ist ein bisschen eine Wissenschaft für sich. Und wenn man die absolviert hat, dann ist es auch möglich, das B-Note am PC zum Beispiel zu betreiben, wirklich auch als Eingabetastatur. Soweit also in aller Kürze zum B-Note über USB. Es ist nach dem Einschalten sofort betriebsbereit und ist durchaus auch möglich als Eingabemedium. Drittens, das B-Note als selbstständiges Gerät. Jetzt wird's richtig spannend. Das B-Note als selbstständiges Gerät, also mit Bluetooth-Applications hier bezeichnet und allen Anwendungen, die dann da dahinter sich verbergen, das wird aktiv, wenn ich bei Bluetooth-Applications den Cursor-Routing-Knopf an irgendeiner Stelle über dem Menüpunkt ganz reindrücke. Zweite Einraststufe, klassische Cursor-Routing-Funktion. Wir erinnern uns, momentan steht hier das kleine B-Note-Menü beim ersten Einschalten, USB-A, USB-B, Bluetooth und der aktuelle Akkuladezustand, der bei mir gerade 32% beträgt. Wenn ich am PC das Gerät nutze und will jetzt erst mit dem Gerät selbstständig irgendwas tun oder es per Bluetooth mit einem mobilen Gerät verbinden, zum Beispiel mit dem iPhone, dann muss ich jetzt vom linken Cursorkreuz die obere Taste drücken. Linkes Cursorkreuz, also das links von der Zeile, oberer Knopf, bringt mich ins B-Note Hauptmenü. Und da steht eben USB-A, USB-B, Bluetooth Applications und der aktuelle Akkuladezustand. Jetzt drücke ich bei Bluetooth Applications irgendwo eine Cursor- und Taste ganz rein. Und jetzt steht hier Starting Apps, also starte Anwendungen mit drei Pünktchen dahinter. Das wird jetzt ungefähr 30 Sekunden lang so dastehen. Und in der Zeit startet der zweite, der leistungsstärkere Prozessor, der 1,4 GHz mit einem halben Gigabyte RAM, der startet nun und ermöglicht mir dann den Zugriff auf alle Funktionen des B-Note. Dann haben wir das kleine Linux hier laufen. Allerdings kommen wir nicht in irgendeinen Linux-Betrieb oder eine Kommandozeile oder das alles. Das geht hier nicht, sondern wir können ausschließlich die eingebauten Funktionen nutzen. Jetzt steht hier USB-A. USB-B, das gibt's also immer noch. Ich könnte jetzt auch zwischendurch wieder meinen JAWS zum Beispiel betreiben. Dahinter steht jetzt alles andere. 3.1, das Hauptmenü, Überblick über die Anwendungen. Wir haben also nun USB-A, USB-B, wie vorhin. Und das wurde jetzt ergänzt um folgende Menüpunkte. Explorer, Einstellungen, Agenda, Radio, Audio, Wikipedia, weitere Anwendungen, Transport, das ist so eine Art Standby-Modus, und Herunterfahren. Für einige dieser Funktionen gibt's Kurztasten. Fürs Herunterfahren kann ich H drücken. Ich kann mich jetzt mit den rechten Cursor-Tasten bewegen, um durchs Menü zu spazieren, oder mit den linken, um einfach die Zeile so zu lesen und an einer bestimmten Stelle, an der gewünschten, dann einen dieser Cursor-Routing-Tasten drücken. Oder wenn ich die Kurztaste zu dem Menüpunkt kenne, dann kann ich sie auch drücken. E ist zum Beispiel für den Explorer. S für Einstellungen, da ist dann der Punkt 8 dabei und zeigt mir, dass das der hervorgehobene Buchstabe, das S. Settings, ne? G für Agenda, das ist ein kleiner Terminkalender. R für Radio. U für Audio, da ist der Punkt 8 beim U, um mir zu zeigen, dass der Audio-Player mit dem Kurzbuchstaben U aus dem Hauptmenü aufgeht. K für Wikipedia, N bei weitere Anwendungen, P für Transport und H für Herunterfahren wären die Kurztasten. Weitere Anwendungen, welche das sind, ich gehe mal da kurz hinein. Momentan Timer, Übersetzer, Wortspiel, Rechenspiel, Minesweeper, so ein Minensuchspiel, Mastermind. Es könnten auch mehr oder weniger Anwendungen sein. Es hängt nämlich davon ab, wie ich das B-Note konfiguriert habe. Ich kann in den Einstellungen festlegen, welche Anwendungen, die ich oft nutze, direkt ins Hauptmenü sollen. Das ist ja bei mir eben zum Beispiel Radio und Audio und Wikipedia habe ich da auch mal drin. Ich könnte die auch alle sozusagen hier verstecken. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich will im Hauptmenü wirklich nur den Explorer, die Einstellungen, diese Agenda, diesen Terminkalender brauche ich zum Beispiel eigentlich nie. Audio-Player brauche ich vielleicht auch nie, Wikipedia vielleicht auch nie. Dann würden sie sich alle verstecken quasi hinter weitere Anwendungen. Das ist ja ein Klassiker, den kennen wir aus anderen Zusammenhängen auch. Die BrailleSense-Familie kann sowas, die HumanWare-Zeilen können sowas. Also man kann das Hauptmenü ein bisschen verschlanken. 3.2, ein bisschen was zu den Einstellungen. Die Einstellungen, ja, man könnte sie auch wirklich die Einstellungsverwaltung nennen, da steckt sehr, sehr viel drin. Ich werde sie jetzt auch nicht in allen Einzelheiten vorstellen, denn das muss dann jeder Anwender des B-Note an seine Bedürfnisse anpassen, was er wie einstellen, was er wie angezeigt bekommen möchte, im Editor, im Datei-Explorer und. Ich gehe jetzt mal kurz hinein, Einstellungen. Drücke den Buchstaben S, weil ich weiß, dass das hier der Kurzbuchstabe ist für die Settings, für die Einstellungen. Als allererstes steht hier jetzt die Uhrzeit, 9.59 Uhr und die Sekunden gehen auch dahin, dahinter das Datum. Und jetzt, wenn ich mit der Zeile einfach lese, rechte und linke Taste des linken Cursor-Kreuzes, da kann ich ja so durchblättern oder mit dem Cursor-Routing sanft angetippt in der erste Einraststufe, dann kann ich die Einstellungen so durchlesen.
Oder, wo es was einzustellen gibt, entsprechend auch wieder Cursor-Routing, doppelte Einraststufe reindrücken und irgendein Untermenü der Einstellungen öffnen.
Uhrzeit, Datum. Dann kommt Akku, inzwischen 31%, dahinter steht das Wort entladen, das heißt, der Akku wird jetzt gerade nicht aufgeladen, sondern er wird entladen durch Nutzung. Dahinter steht jetzt ein Wert 0,26 Ampere, 3,72 Volt. Das bewegt sich auch immer ein bisschen. Jetzt sind es 3,716 Volt und das schwankt immer so ein bisschen hin und her. Dann kommen Einstellungen zur Sprachausgabe. Das B-Note hat eine, allerdings nicht in den Menüs. Das B-Note kann lediglich im Editor eine Datei, die dort gerade geöffnet ist, vorlesen. Und hier kann man einstellen, mit welcher Stimme es das tun soll. Hier ist gerade die berühmte Anna eingestellt auf Deutsch. Dann kommen diverse Einstellungen zu USB. Man kann festlegen, wie der USB-Anschluss funktionieren soll. Als HID, Human Interface Device, oder klassisch für die Screenreader. Man kann die alten ESIS-Zeilen emulieren, also dem Screenreader vorgaukeln, man hätte eine alte ESIS-Zeile angeschlossen. Das mag auf alten Screenreadern interessant sein. Dann gibt es diverse Bluetooth-Einstellungen, vor allem wie sich zum Beispiel das B-Note melden soll als Bluetooth-Gerät, wie es heißen soll, damit man es also wiedererkennt, ob es sichtbar sein soll. Gekoppelte Geräte kann man hier feststellen, da ist zum Beispiel mein iPhone dabei und mein PC. Ich habe nämlich mal mit dem Übertragen von Dateien per Bluetooth ein bisschen gespielt. Zu WLAN kann man Sachen einstellen und natürlich WLAN-Punkte finden und dann sich damit verbinden. Einige Spracheinstellungen sind möglich zur Benutzeroberfläche, zur Braille-Tabelle, die man haben will. Und dann kommen die gerätespezifischen Einstellungen. Das erste ist Menüs. Im Übrigen kann man hier mit dem rechten, dem echten Cursor-Kreuz auch schneller mit links und rechts so durch die verschiedenen Einstellungsgruppen marschieren. Ich muss also nicht da so komplett durchscrollen, sondern kann sehr schnell mit der rechten Pfeil-Rechts-Taste mich so durchbewegen, zum Beispiel zur Einstellungsgruppe Menüs. Hier kann ich dann festlegen, was alles im Hauptmenü sein soll. Ich könnte da jetzt an der Stelle eben irgendwo einen Cursor-Routing-Knopf ganz reindrücken und verändern und dafür sorgen, dass zum Beispiel Wikipedia auch rüberwandert ins Menü weitere Anwendungen oder umgekehrt, dass zum Beispiel der Übersetzer ins Hauptmenü wandert. Dann gibt es Einstellungen zum Explorer, zum Beispiel, ob man den Ordner Bluetooth beim Herunterfahren leeren will. Das ist ein Ordner, wo man Dateien ablegen kann für den Bluetooth-Transfer. Man kann auch festlegen, ob man den Papierkorb beim Herunterfahren automatisch leeren will. Dann gibt es Einstellungen zum Editor, zur Brailleanzeige, zur Geschwindigkeit des automatischen Scrollens, Mathematik, Format wissenschaftlich, Genauigkeit kann man einstellen. Und dann gibt es eine Unmenge Einstellungen zum Punkt Musik, ob man sich zum Beispiel in Musiknoten die Taktzahl anzeigen lassen will und dergleichen mehr und Akkorde und so, Fingersatz, je nachdem, was also alles im Music XML steckt, kann man hier festlegen, was genau alles angezeigt werden soll. Und so gibt es für weitere Anwendungen, soweit dort Einstellungen überhaupt vorgesehen sind, wie zum Beispiel für Agenda, auch Einstellmöglichkeiten. Auch natürlich den Standby-Modus kann man konfigurieren, nach wie vielen Minuten der aktiv werden soll und so. Und ganz zum Schluss, Aktualisierung. Hier ist die Version drauf vom Oktober 2024. Seitdem ist keine neuere bekannt gegeben worden, jedenfalls. Und dahinter sind dann noch so ein paar technische Daten, was genau hier für ein Linux läuft. Und damit sind wir ganz durch die Einstellungen, die wie gesagt im Einzelnen noch genauer behandelt werden könnten, aber ich denke, das reicht als Überblick. 3.3, der Datei-Explorer. Ich verlasse jetzt die Einstellungen wieder, indem ich einfach die linke Pfeil-Hoch-Taste drücke, öffnet das B-Note-Hauptmenü. Und im Hauptmenü stehen jetzt USB-A, USB-B und iPhone 61, so heißt meins, damit hat sich's verbunden. Und dann Explorer-Einstellungen und eben all diese Anwendungen, die bei mir im Hauptmenü sind, plus dann der Menüpunkt weitere Anwendungen, wo sich der Rest befindet. Ich drücke jetzt den Buchstaben E, weil ich weiß, dass E für Explorer steht. und lande in einer Verzeichnisstruktur. Ich lande automatisch im Ordner Meine Dokumente. Im Ordner Meine Dokumente kann ich natürlich Unterordner anlegen und all diese Dinge tun, neue Datei anlegen und so weiter, Sachen löschen und all dies. Mit dem rechten Cursorkreuz kann ich mich rauf und runter bewegen durch die Liste. Das geht auch mit Braille-Tastenkombinationen. Man kennt das ja von Braille-Notizgeräten mit einem einzelnen Punkt plus der Leertaste, also diesen Chordbefehlen, kann man sich rauf und runter und links und rechts bewegen. Das ist hier auch so. Hier sind es aber ein bisschen andere. Der Punkt 6 mit Leertaste ist Cursor runter. Der Punkt 4 ist Cursor rauf. Das ist ja schon ungewöhnlich. Und die Punkte 2 und 5 sind Cursor links und rechts zusammen mit der Leertaste. Ja, also auch da etwas gewöhnungsbedürftig. Ist natürlich auch wieder schön gemacht. Das ist also so von dem, das ist ein echtes Kreuz, das man damit abbildet, nämlich mit dem Buchstaben W quasi, mit den Punkten, die das W zusammenbilden. 4 und 6 für rauf und runter, 2 und 5 für links und rechts. Auch nicht schlecht. Ja, ich bewege mich meistens mit dem rechten Cursorkreuz, rechts von der Zeile befindlich, mit diesen Gummiknöpfen da. Das ist mir irgendwie eingängiger. Bewege ich mich da mit Pfeil nach links, stehe ich auf dem Ordner Meine Dokumente. Und es gibt hier weitere Ordner oder Laufwerke, nämlich zusätzlich zu Meine Dokumente gibt es USB-Flash-Laufwerk. Da steckt momentan allerdings kein Stick drin. Da würde dann sagen leeres Verzeichnis. Drunter steht Bluetooth. Das ist ein Ordner auf dem Gerät. Da steht jetzt auch leeres Verzeichnis, wenn ich reingehe. Der Papierkorb sowie meine Sicherungen und Einstellungen. Das ist auch ein Ordner, der mir ermöglicht, bestimmte Konfigurationsdateien mir direkt anzuschauen. Alle Dateien, die ich einfach lösche aus meine Dokumente, landen im Ordner Papierkorb. Und wenn ich im Papierkorb bin, ergänzt sich das Menü Datei um den Punkt Papierkorb leeren. Ich kann natürlich auch einzelne Dateien dort löschen. Von Zeit zu Zeit ist es hilfreich, den Papierkorb zu leeren. Da gibt es aber keine automatische Funktion, außer der natürlich beim Herunterfahren leeren. Das ist aber vielleicht ein bisschen gefährlich. Deswegen vielleicht doch lieber dann manuell die Dateien löschen. Das Anwendungsmenü des Explorers, und da haben wir hier Datei, Editieren, dann EOLE-Bibliothek, also eine bestimmte Art von Online-Service, Add Library, gehe zu Sicherung und Anwendungen. Wenn ich bei Anwendungen hintippe, dann lande ich im Hauptmenü des Binode. Bei Gehe zu kann man dann auch eigentlich wieder das tun, was man sowieso über die Ordnerliste auch findet, nämlich meine Dokumente oder externer Speicher oder Bluetooth oder Papierkorb oder meine Sicherungen und übergeordneter Ordner. Ich habe jetzt diesen Menüpunkt verlassen, indem ich Escape simuliert habe mit der Braille-Tastatur. Das ist interessanterweise G mit Leertaste. Also die sind wirklich gewöhnungsbedürftig, die Braille-Kombination. Datei, Editieren. Was verbirgt sich hinter dem Editieren? Nun, da gibt's das klassische Auswahl. Also man kann eine Markierung beginnen und dann mit der Leertaste einzelne Dateien auswählen. Da kann man hier kopieren, ausschneiden. Ja, und das war es an der Stelle momentan auch. Kernstück des Explorers ist das Dateimenü. Da gibt es Neu, Senden an, Umbenennen, Löschen, Zip, Unzip, Aktualisieren, Öffnen, Zuletzt geöffnete und Suchen. Man kann eine neue Datei anlegen. Auf die Weise erstellt man also eine neue Datei für den Editor. Und zwar entweder im Format Text. Da kann man auch Steuerung N direkt drücken. Dann wird eine neue Textdatei angelegt. Oder Music.xml. Dann kann man hier anlegen eine AI-Assistent-Datei. Das ist eine TXT-Datei mit ein paar Besonderheiten. Da kann man mit einem Server, hier wird ein ChatGPT-Modell verwendet, chatten. Das ist eine TXT-Datei, in die man die Frage reinschreibt, mit Enter bestätigt und in diese TXT-Datei hineinkommt dann auch die Antwort. Und man kann natürlich hier auch einen neuen Ordner anlegen. Im Dateimenü der Punkt Senden an, der bringt uns zur Möglichkeit, etwas an ein Bluetooth-Gerät zu senden, das das unterstützt. Also zum Beispiel an einen PC kann man hier Dateien oder Ordner senden. Ja, umbenennen, Kurztaste F2, also Buchstabe B mit der linken Daumentaste. Klar, Dateien oder Ordner umbenennen. Löschen, man kann sie ins ZIP-Format bringen oder eine ZIP-Datei entpacken Und es gibt eben die Liste der zuletzt geöffneten Dateien auch hier. Ja, und so ist der Datei-Explorer eigentlich das zentrale Werkzeug, denn wenn ich eine Datei anlegen will, ein neues Textdokument im Editor, dann ist das der Weg. Auf die Weise öffne ich Dateien und auf die Weise erstelle ich auch neue, sei es im klassischen TXT-Format, wofür es, weil es ja doch die häufigste Anwendung sein wird, auch die Kurztaste STRG N gibt, also 7 und 8 mit der rechten Daumentaste, gefolgt von N wie neu. Und dann werde ich nach dem Dateinamen gefragt. Ich kann aber eben an der Stelle auch so eine Musikdatei anlegen. Das heißt, der Editor wird nicht irgendwo geöffnet. Den gibt's ja auch gar nicht im Hauptmenü. Er ist uns ja auch nirgends begegnet. Sondern um in den Editor zu kommen, den ich jetzt gleich vorstelle, geht der Weg über den Explorer. 3.4. Der Editor. Er arbeitet zunächst einmal mit dem Nurtextformat TXT, standardmäßig mit dem UTF-8-Zeichensatz, also dem gängigen Unicode-Zeichensatz, kann aber diverse Dateien öffnen und kann auch in ein Format exportieren, nämlich BRF, also Braille Ready Format, also ist ein Druckformat eigentlich, verwandt mit unserem BRL. Das eigentliche Hausformat dieses Editors ist TXT und man kann so einige Dateitypen öffnen, die werden dann einfach intern in TXT umgewandelt. Und es entsteht eine Kopie der geöffneten Datei mit der Zusatzendung .txt. Öffne ich also eine Datei, die da zum Beispiel heißt handbuch.pdf, dann liegt anschließend im gleichen Ordner eine Datei handbuch.pdf.txt. Und in der kann ich natürlich dann auch arbeiten. Die Formate, die der Editor im Einzelnen öffnen kann, sind BRL, auch da konvertiert er dann ins TXT-Format. Er konvertiert MBE-Dokumente, das sind EasySuite-Dokumente, das ist ein Format von Eurobrei. DocX, also Microsoft Word. Excel-Dokumente, also XLSX-Dateien. Da fragt er dann, welche der Arbeitsblätter in der Datei, es können ja mehrere Tabellen drin sein, er anzeigen soll. Dann kann er ODT, also OpenOffice-Dokumente, OpenOffice-Text, PDF, RTF, Dokumente im Rich-Text-Format. Dann kann er BRF öffnen. Das sind sogenannte Duxbury-Dokumente in der Regel, also Braille-Ready-Format. Und zwar werden sie unterstützt in französischer oder US-Braille-Tabelle in Voll- oder Kurzschrift. Und er kann das EPUB-Format, also heute sehr oft so angebotene E-Books. Und wenn er so eine Datei öffnet, legt er eben eine Zusatzdatei an mit der Endung .txt. Wenn man dann nochmal vielleicht versehentlich zum Beispiel auf die PDF-Datei gegangen ist und sie nochmal öffnet, dann sagt er, ja, die ist schon konvertiert worden, bitte löscht zuerst die Konvertierung oder öffne diese. Der Editor verfügt über zahlreiche Befehle, nicht nur zum Eingeben von Text, zum Navigieren innerhalb einer Datei. Man kann auch Dokumente in Kurzschrift anzeigen lassen. Da wird die deutsche Kurzschrift unterstützt. Ein bisschen unvorhersehbar ist es manchmal, wohin sich der Cursor bewegt. Wenn ich zwischendurch Kurzschrift lese und dann wieder umschalte auf das Originalformat, wie auch überhaupt, das manchmal nicht ganz vorhersagbar ist, ob sich der Editor merkt, wo ich zuletzt in der Datei war, wenn ich sie also schließe und die Datei das nächste Mal öffne. Die Erfahrung ist, wenn ich diese Datei 2-3 Mal zur Bearbeitung offen hatte, dann merkt sich ab da das BNode irgendwann die letzte Position. Der Editor zeigt keine oder nur wenige Formatierungszeichen, die vielleicht, wenn man gerade mit BRL-Dateien arbeitet oder sonst irgendwie zeilenorientiert, vielleicht auch ganz gern lesen würde, so Seitenvorschubzeichen, also normalerweise das L mit Punkten 7 und 8. Da würde ich mir jetzt, der doch ein sehr BRL-zeilenorientiert arbeitender ist, mir noch das eine oder andere wünschen, aber das ist wahrscheinlich so eine Spezialistenanforderung. Normalerweise in den üblichen Zusammenhängen haben wir es hier einfach mit einem sehr, sehr guten, soliden Texteditor zu tun. Für die meisten Menüpunkte, die es gibt, gibt es natürlich Kurztasten, aber anhand des Menüs kann man ganz gut zeigen, was alles an Funktionen im Editor steckt. Zunächst einmal nochmal kurz zurück zum Explorer. Ich stehe jetzt auf einer TXT-Datei und kann diese .txt einfach durch das Drücken der Eingabetaste, so wie ich es hier konfiguriert habe, .8, wie man das ja gerne von Braillezeilen auch kennt, einfach öffnen. Mit STRG.8, die Taste STRG simuliert mit 7 und 8 und Leertaste und dann .8, kann ich die Datei zum Lesen öffnen. Das funktioniert nicht immer ganz zuverlässig, aber was immer zuverlässig funktioniert, ich drücke hier das Menü Datei im Explorer und gehe auf den Menüpunkt zum Lesen öffnen. Ja, ich öffne sie jetzt mal ganz normal und zeige, was das Editor-Menü alles hergibt. Das Menü des Editors besteht aus den Punkten Datei, Editieren, wir würden vielleicht Bearbeiten erwarten, Gehe zu, Suchen, Einfügen, Lesezeichen, Mathematik, Sprachausgabe und Anwendungen. Anwendungen bedeutet dann nichts anderes, als wenn ich die Pfeil-Rauf-Taste des linken Blocks gedrückt hätte. Damit komme ich ja auch immer ins Hauptmenü. Wenn ich da jetzt wirklich ins Hauptmenü gehe, dann hat sich das Hauptmenü erneut erweitert. Jetzt steht da nicht nur USB-A, USB-B, mein iPhone und der Explorer und die ganzen Anwendungen, sondern vor dem Explorer hat sich jetzt noch ein Menüpunkt reingeschoben, nämlich der Dateiname der TXT-Datei, die ich geöffnet habe. Hier kann ich jetzt auch wieder Cursor Routing reindrücken und bin wieder in meiner Datei.
Und kann auf diese Weise ohne weiteres mehrere Dateien öffnen und zwischen ihnen per Hauptmenü des Binode hin und her schalten.
Hier jetzt in den Editor. Das Dateimenü beinhaltet die Punkte Schließen, Speichern, Aufräumen, Statistiken, Exportieren nach BRF. Hier steht BRL, aber es ist effektiv eine BRF-Datei, die entsteht. Und Auswahl Senden an. Schließen ist klar. Wie gesagt, für alles das gibt es jeweils auch Kurztasten. Dass bei Schließen der Buchstabe C auch gedrückt werden kann, wird wieder durch diesen Punkt 8 angedeutet. Im Handbuch, im Anhang ist dann auch nochmal natürlich eine ganze Kurztastenliste. Schließen wäre zum Beispiel Steuerung F4, das kennt man auch von anderen Programmen unter Windows. Speichern ist auch klar, kann man auch Steuerung S drücken. Aufräumen, im Handbuch steht es nicht unter dem Stichwort Aufräumen, sondern Bereinigen. Und das ist überhaupt manchmal ein bisschen das Problem, dass die Menüpunkte ein bisschen anders im Gerät heißen als im Handbuch. Im Handbuch heißt ja zum Beispiel auch irgendwie komprimieren und extrahieren. Im Gerät selbst heißt es dann irgendwie zip und unzip. Also das ist dann manchmal schwierig, die Suchbegriffe entsprechend zu finden, wonach man da suchen muss. Wenn ich jetzt eben im Editor-Menü des Binode den Punkt Aufräumen finde und ich möchte wissen, was Aufräumen ist, dann finde ich im Handbuch das Wort Aufräumen nur im Zusammenhang von Papierkorb. Dieser Menüpunkt zum Beispiel sorgt dafür, dass überflüssige, also mehr als zwei Leerzeilen am Stück, gelöscht werden. Das kann manchmal hilfreich sein, wenn man irgendwie so eine PDF-Datei geöffnet hat, die viele, viele Leerzeilen enthalten hat beim Import. Dann kann man auf die Weise fürs komfortablere Lesen die Datei ein bisschen bereinigen. Da ist natürlich Vorsicht geboten, falls man mit einer BRL-Datei zum Beispiel arbeitet, die genau bestimmte Leerzeilen braucht, damit alles richtig ausgedruckt wird. Statistiken, ja, zeigt etwas an über Anzahl der Absätze, der Wörter und der Zeichen. Der Menüpunkt Exportiere nach BRL, es geht tatsächlich um BRF, ermöglicht es, eine aktuell ja als TXT-Datei immer geöffnete Datei in Brailleschrift zu exportieren, in Voll- oder Kurzschrift. Da werden allerdings momentan nur US, Englisch und Französisch unterstützt. Der Menüpunkt Editieren, also Bearbeiten, enthält so das Übliche, also Funktionen zum Markieren, Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, rückgängig machen. Aktuelle Zeile in Kurzschrift anzeigen ist vielleicht eine Besonderheit. Und es gibt den Menüpunkt Cursorposition. Da wird die aktuelle angezeigt, Zeilen- und Spaltennummer, und man kann an dieser Stelle aber auch eine andere Zeilen- und Spaltennummer eingeben, um zu einer bestimmten Zeile im Dokument zu springen. Das Gehe-zu-Menü enthält so Sachen wie Dokumentanfang und Ende, vorheriger und nächster Absatz und so. Dafür gibt es aber auch Kurztasten. Suchen ist ein eigener Menüpunkt im Editor-Menü. Da gibt es Suchen, Ersetzen, Nächste ersetzen und nächster Treffer, vorheriger Treffer und verschiedene Funktionen. Man kann entweder klassisch suchen, wie man das kennt, einen Suchbegriff eingeben und dann gegebenenfalls auch noch durch einen anderen ersetzen. Es gibt aber auch eine inkrementelle Suche. Das heißt, ich fange an, einen Suchbegriff einzutippen. Nehmen wir mal das Wort Handbuch. Und ich fange an zu tippen, H-A-N-D, jetzt steht aber da vielleicht etwas mit Handeln und dann ist natürlich Hand auch schon der erste Treffer für Handeln. Da bleibt dann also inkrementell an dieser Stelle bereits der Cursor stehen. Auch diese Suchfunktion, dieser Modus steht also bereit. Der Binode-Editor kann nicht mit regulären Ausdrücken was anfangen, das wäre natürlich noch nett, dass man zum Beispiel bestimmte Zeichenfolgen oder so Sonderzeichen wie ein Tab-Stopp oder ein Seitenvorschub oder so suchen oder auch durch was anderes ersetzen kann. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja auch noch. Das Menü Einfügen ermöglicht das Ergebnis einer Berechnung einzufügen, also aus der Mathematik. Dann Datum und Signatur. Signatur ist eine eigene kleine TXT-Datei, da steht sowas drin wie erstellt mit dem Binode, aber das kann man auch anders natürlich befüllen, diese TXT. Ich habe mir schon gedacht, na, bei Signatur, vielleicht ist ja mal ein E-Mail-Programm in Vorbereitung und man kann da hier seine Signatur bearbeiten, aber das ist bisher also einfach nur für den Editor gedacht. Das Menü Lesezeichen ermöglicht es, wofür es eben natürlich auch wieder Kurztasten gibt, Lesezeichen anzulegen, zu löschen, zu einem bestimmten Lesezeichen zu gehen. Das funktioniert eben auch mit Kurztasten. Stichwort an der Stelle F2, Steuerung F2. Das kennt man vielleicht zum Beispiel vom Editor Notepad++. Unter Windows, da ist es ja auch die F2-Taste, um mit Lesezeichen zu arbeiten. Dann gibt es den Punkt Mathematik, zu dem sage ich nachher noch ein bisschen was Eigenes. Und den Punkt Sprachausgabe. Sprachausgabe, das ist die einzige Stelle, wo dieses B-Note wirklich eine Text-to-Speech-Funktion hat. In den Menüs wird ja nicht gesprochen, es ist aber hier möglich, sich Dokumente vorlesen zu lassen, und zwar entweder das ganze Dokument oder den aktuellen Absatz, und die Lautstärke und Geschwindigkeit lassen sich natürlich auch verändern. Das hört sich also zum Beispiel so an, klassisch, die sogenannte kompakte Version der Anna ist bei mir im Einsatz. Ich rufe den Menüpunkt Sprachausgabe auf und sage aktuellen Absatz vorlesen. Dauert ein bisschen.
3-4-3 Gesang für die Messfeier mit dem Volk, besonders Anson und.
Ja, mehr sagt er nicht, weil das Wort Feiertagen steht in der nächsten Zeile. Und das ist für ihn jetzt dann auch schon wieder der Absatz. Also die Sprachausgabe ist sehr rudimentär. Ich könnte jetzt auch sagen, ganzes Dokument vorlesen. Dann würde er jetzt einfach kontinuierlich lesen, bis ich stoppe. Der Editor hat also so ein paar Stellen, wo ich sage, ich wünsche mir noch ein bisschen was. Eben zum Beispiel mit der Anzeige von Formatierungszeichen, mit der Anzeige tatsächlicher Zeilennummern eines Textes und so. Aber insgesamt ein solides Programm. Und es geht doch deutlich über eine reine Notizfunktion hinaus, sondern man kann hier auch ganz schön editieren. Text markieren, verschieben und. 3.5. Ein bisschen Mathematik. Ich will hier überhaupt nicht tief ins Detail einsteigen. Ich selber habe die Mathematikfunktionen des B-Note bisher kaum genutzt, nur um so ein bisschen mal zu spielen damit. Spiele, ja, gibt's ja auch drauf, haben wir vorher ein bisschen gehört bei den Anwendungen. Was aber das Spielen mit Mathematik angeht, da enthält das B-Note ja einiges. Es gibt im Editor, wenn man sich befindet, ein eigenes Menü Mathematik, und dieses Mathematikmenü enthält den Punkt Auswertung der Zeile, also die aktuelle Zeile wird dann als Rechenoperation angesehen und verarbeitet, oder Auswertung des Blocks. Man kann also den markierten Bereich auswerten lassen und damit wird dann gerechnet. Was man alles rechnen kann, das wird im Handbuch sehr ausführlich beschrieben. Es handelt sich hier um einen wissenschaftlichen Rechner. Und auch die Punkte, Auswertung der Zeile und Auswertung Block, sind so wichtig, können ja zum Beispiel auch in der Schulklasse immer wieder mal gebraucht werden, dass es dafür natürlich die Kurztasten gibt. Steuerung M wertet die aktuelle Zeile als Mathebefehl und Steuerung T den aktuellen Block. Wer beim B-Note mit Mathematik arbeiten will, wird sich wahrscheinlich ziemlich grundlegend mit diesen Konventionen vertraut machen müssen. Laut Handbuch muss die Eingabe in UEB, in Unified English Braille Mathematiknotation erfolgen. Wie gesagt, da stecke ich jetzt momentan nicht ganz so tief in den Details drin und es wird wahrscheinlich die allerwenigsten an dieser Stelle jetzt auch vertieft interessieren. Wer da weitere Fragen hat, bisschen damit gespielt habe ich, wie gesagt, kann sie gern stellen, beziehungsweise ist ja wahrscheinlich auch der Distributor da bereit, wenn das Handbuch irgendwie nicht allein schon geholfen hat, da auch weitere Fragen zu beantworten. Im Handbuch gibt es einen eigenen Mathematikanhang. Da wird ganz genau erklärt, welche Operatoren und welche Argumente möglich sind. Man merkt jedenfalls diesem Rechner an, dass Eurobrei sich intensiv mit der Pädagogik zusammengetan und auseinandergesetzt hat, mit Bildungseinrichtungen in Frankreich, um da einen guten Taschenrechner einzubauen in die Notizfunktion. Das ist ja durchaus nicht selbstverständlich, das gibt's auch bei anderen Geräten, aber eben auch hier beim B-Note. Und intensiv mit der Pädagogik zusammengearbeitet hat man offensichtlich auch beim nächsten Punkt. 3.6. Musik. Ja, da ist Musik drin in dem B-Note. Also nicht nur der Audio-Player natürlich, der alle möglichen Medienformate abspielen kann, sondern es ist hier möglich, Braille-Noten einzugeben und Dateien, die man von jemand bekommen hat, im Format Music.xml dann auch in Blindenschrift Notation zu lesen. Und das ist natürlich für ein Notizgerät schon etwas Besonderes. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal. In der Form hat das nur das B-Note. Wer sonst zum Beispiel mit Sehenden zusammenarbeitet in Sachen Musik, braucht normalerweise am PC irgendwie so ein Programm wie MuseScore und das ist dann mehr oder weniger gut zugänglich. Es gab auch schon verschiedene andere Formen Musik für uns zugänglich zu machen, so dass wir es nicht nur nach Gehör spielen müssen, sondern wirklich die Noten unter die Finger kriegen. Ob das nun Good Feel gewesen ist oder Dancing Dots oder der Braille Music Editor BME und. Also da gibt's immer wieder mal auch andere Ansätze. Für die Handbuchübersetzung, es gibt auch ein eigenes Musikhandbuch, ist ganz herzlich Gabriele Firsching zu danken. Gabi Firsching ist Musiklehrerin am BBS Nürnberg gewesen und hat sich da mit Protag, dem Distributor des B-Note, zusammengetan, um das Musikhandbuch in die entsprechenden Notenschriftbegrifflichkeiten zu bringen. Wenn ich im Datei-Explorer entweder eine neue Datei erzeuge in dem entsprechenden Musikformat oder eine bestehende öffne, dann wird auch die natürlich im Editor geöffnet, aber mit ein paar Besonderheiten. Das Editor-Menü verändert sich, es gibt weitere Punkte da drin und ich kann auch zuvor oder auch nachträglich in den Einstellungen des B-Note sehr, sehr fein einstellen, was mir genau in welcher Form in Braille angezeigt werden soll. Ob ich es sehr, sehr ausführlich will, ob ich möglichst einfach nur ganz ja kernartig so die Noten haben will oder wie auch immer das dann aussieht, das kann ich sehr, sehr gut beeinflussen. Voraussetzung ist, dass das Music XML, also die Datei, die ich bekommen habe, das alles hergibt und unterstützt. Zum Beispiel den Fingersatz bei einem Akkordeonstück. Ich selber bekomme nämlich regelmäßig von einem, mit dem ich Akkordeon zusammenspiele, also wir sind zu dritt und einer davon ist so ein bisschen der Chef, von dem bekomme ich Noten als Musik XML-Datei. Das ist wunderbar. Das konnte ich bisher einfach am PC zum Beispiel hören mit dem entsprechenden Programm und auch so stimmenweise hören und langsamer und nochmal genauer und damit ich es üben kann und so. Aber jetzt habe ich es wirklich auch direkt unter den Fingern, ohne dass ich es regelmäßig ans DZB lesen geben müsste zum Übertragen in Braille-Notenschrift. Jetzt habe ich zumindest eine ganz brauchbare Rohfassung, mit der ich arbeiten kann, auch wenn sie vielleicht nicht 1A alles tadellos immer abbildet, wirklich schon online in Echtzeit quasi unter den Fingern auf dem B-Note. Ich wechsle im Explorer in mein Unterverzeichnis in den Unterordner Noten. Da habe ich einen Unterordner angelegt, der heißt Dreivierteltakt. Mit meinen beiden Akkordeonfreunden machen wir nämlich gerade ein Special, ein Konzertprogramm, wird sich die Kulturgeschichte des Dreivierteltakts nennen. Und da haben wir also alles Mögliche, was Walzer und Halbwalzer und so weiter ist. Und hier gibt es natürlich ein ganz berühmtes Stück, das nennt sich Wiener Blut. Ja, Johann Strauss Sohn. Ich öffne da die erste Stimme, also die Datei Wiener Blut. Erstes Akkordeon, Punkt Music XML. Da drücke ich jetzt Enter drauf. Jetzt steht eine Weile da. Lese. Jetzt hat das gelesen und jetzt habe ich unter den Fingern Noten. Und ich stelle fest, ich bin in Takt 327, also schon eher so in Richtung Ende. Denn da habe ich wohl zuletzt zu lesen und zu üben aufgehört. Das Menü ist jetzt anders geworden. Es gibt immer noch Datei, Editieren, Einfügen, Suchen. Lesezeichen, ein Gehe-zu-Menü gibt's nicht mehr interessanterweise, dafür aber das Menü Audio. Bei Datei ist ja auch Speichern, Schließen, Export, da kann ich dann zum Beispiel in ein Braille Music XML-Format, das noch ein bisschen angereichert ist um andere Funktionen. Eigenschaften gibt's da einen Punkt, da steht dann Infos und MIDI, Line 2, Line 3. Ich will was wissen über MIDI. Mehr wird mir da jetzt aber nicht angezeigt. Statistiken, ja, da kann ich mir dann eben auch so ein bisschen was anzeigen lassen. Das sind dann die Momente, wo man so ein bisschen merkt, dass es sich hier um Linux handelt, weil zum Beispiel kein Backslash angezeigt wird für Unterverzeichnis, Unterordnerangaben, sondern ein Schrägstrich. Und an manchen Stellen sieht man da ganz oben auch das Wurzelverzeichnis PI, also PI, Schrägstrich. Meine Dokumente und so, da merkt man dann so ein bisschen, ja, es ist Linux. Ansonsten wird hier auch natürlich Sachen angezeigt über die Zeichenanzahl und dergleichen mehr. Das Audio-Menü ist neu hinzugekommen und auch das Einfügen-Menü hat sich natürlich gravierend geändert. Einfügen kann man jetzt nicht etwa irgendwie das Datum, sondern Text, Tonart, Notenschlüssel, musikalischer Inhalt, also Noten selbst, Spieldetails, Takt, Akkord, Klaviatursymbole, Oktavzeichen. Diese Dinge kann man hier im Einfügen-Menü regeln. Ja, und das Audio-Menü hat Abspielen, Lautstärke Und Geschwindigkeit. Ich kann also auch die Geschwindigkeit verändern beim Abspielen. Ich kann zum Beispiel ganz, ganz langsam abspielen, damit ich gut mitüben kann. Oder umgekehrt, wenn es sehr langsam eingespielt ist und ich will das mal schneller hören oder so, da geht das. Was man leider nicht verändern kann, das wäre schön, das ist die Tonhöhe. Es wäre halt nett, falls man zum Beispiel vielleicht irgendwie feststellt, ich will das, ich habe hier ein Instrument, wo das nicht ganz, ganz exakt die gleiche, also nicht gleich gestimmt ist oder so. Dann wäre das eine Möglichkeit. Wenn ich auf Abspielen gehe, dann fragt er mich abspielen oder abbrechen. Start, ja, ich sage jetzt mal abspielen. Jetzt speichert er, es steht hier speichern, Punkt, Punkt, Punkt. Wahrscheinlich muss er das jetzt in irgendein internes Format, in so eine Art MIDI oder so tun, damit er das nachher abspielen kann. Das kann bei dem komplexen Stück wie diesem Wiener Blut doch eine ganze Weile dauern. Er ist immer noch am Speichern. Und es ist der Moment, wo man dann merkt, ja, es ist halt so ein kleiner Raspberry Pi. Das merkt man zum Beispiel auch beim Exportieren eines größeren Dokuments ins Format BRF aus TXT, da ist er auch lange beschäftigt. So. Das ist jetzt meine Stimme hier vom Anfang. Und ihr hört auch schon, es klingt so ein bisschen akkordeonartig. Was er hier zum Beispiel nicht schön macht, da werden ein paar Stellen so Triller, so ein paar Sachen ein bisschen verziert. Und er spielt hier ganz gerade durch. In den Noten ist es korrekt zu lesen, aber das Abspielen ist da nicht so ganz, wie es sein soll. Also, es klingt so ein bisschen akkordeonartig. Das ist also in der Musik-XML-Datei hinterlegt. So, abbrechen konnte ich das jetzt übrigens, indem ich in den Audio-Player gegangen bin. Ich hatte die Datei längst geschlossen, der hat weitergespielt. Da bin ich in den Audio-Player gegangen und habe dort Stopp gesagt, Steuerung T, dann hat er aufgehört. Also das klang jetzt nach Akkordeon. Ich habe selber mal einfach eine kleine Testdatei geschrieben, bisschen Noten, einfach ein ganz, ganz kleines, kurzes musikalisches Motiv, ohne das in irgendeiner Weise weiter zu spezifizieren, welches Instrument ich meine und so. Und dann klingt es standardmäßig einfach nach so einem Keyboard oder so etwas. Hört sich dann so an. Genau, so hört sich's in diesem Fall an. Und wie gesagt, die Feinheiten, so wie vorher gehört, die werden beim Abspielen leider nicht alle immer so schön berücksichtigt, aber sie stehen korrekt im Notentext. Es gibt manchmal ein paar Ungereimtheiten. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass die Taktzahl nicht ganz korrekt gezählt wurde. Das sagt mir unser Akkordeon-Trio-Leiter. Ja, gehen wir in Takt 257. Moment mal, dann haben wir festgestellt, nee, das ist jetzt bei mir irgendwie Takt 253 oder andersrum. Es sind also ein paar kleine Unzulänglichkeiten drin, aber der Schritt ist riesengroß. Die Möglichkeit, sofort, ohne irgendwas noch tun zu müssen, auf diesem Gerät mit Musiknoten zu arbeiten, das ist einfach, ja, ich würde fast schon sagen, sensationell. Audio-Player und Internetradio. Ich habe vorher schon gesagt, dass ich beim Abspielen von Musiknoten nachher mal in den Audio-Player gehen musste, um das Abspielen zu beenden. Das wäre natürlich auch aus dem Editor herausgegangen, aber ich hatte zwischenzeitlich die Datei geschlossen, in der Hoffnung, die würde dann aufhören, abgespielt zu werden. Aber er hat weitergespielt. Das heißt, man kann auch zwischendurch dann was anderes tun, in einen anderen Editor gehen, eine andere Datei, und er würde das Audio weiter abspielen, das aus dem Musik-XML entstanden ist. Das wird nämlich dann im Audio-Player bereitgestellt. Und der Audio-Player ist ja so ein klassisches Programm, wie man sich das vorstellt, kann mit Playlists umgehen, also mit Dateien, die auf Audiodateien verlinken gewissermaßen. Man kann aber auch einfach Audiodateien verschiedener Typen, MP3, Wave, AAC und so weiter, öffnen und diese dann selber in Playlists organisieren. Eine Instanz des Audio-Players geht auch auf, wenn man im Datei-Explorer auf einer ZIP-Datei Enter drückt und es sich bei dieser ZIP-Datei um ein DAISY-Buch handelt. Dann haben wir also auch so eine Art DAISY-Player-Funktion. Und ansonsten funktioniert der Audio-Player eben auch mit allerlei anderen Medien. Auch im Audio-Player stehen für alles mögliche Kurztasten zur Verfügung, also zum Starten und Stoppen der Wiedergabe, zum Erhöhen und Verringern der Lautstärke und so. Man kann das aber auch alles übers Menü tun. Das geht wiederum auf, wenn ich auf der linken Seite diesen Block verwende, diesen Cursor-Block, links von der Zeile dort, während ich im Audio-Player bin, Pfeil nach unten, da geht das interne Menü der Anwendung auf. Und für alles, was ich so brauche, gibt es Breiltastenkombinationen oder andere, also auch auf dem Gerät mit den Pfeiltasten. Im Audio-Player gibt es die Menüpunkte Abspielliste, Eintrag und Abspielen. Abspielliste, die kann man öffnen, speichern, löschen, alles löschen. Der Menüpunkt Eintrag, man kann also eine Datei, so ein Audio hinzufügen oder löschen oder alles löschen. Und zum Anfang, zum Ende, hoch oder runter oder Eigenschaften, also innerhalb dieser Playlisten kann man da arbeiten. Und der Menüpunkt Abspielen, der enthält die Funktionen Eintrag, Liste, Lautstärke. Innerhalb der Audiodatei kann man sich vorwärts und rückwärts bewegen in 10 und 30 Sekunden Schritten und mit F2 oder eben auch über den Menüpunkt Position. Die kann man in Prozent eingeben, allerdings gelingt das zuverlässig nur in 5% Schritten. Das ist bei einer großen Datei dann vielleicht auch ein bisschen zu grobkörnig. Ein Verwandter des Audioplayers ist der Radioplayer. Er befindet sich auch im Hauptmenü oder, wenn man es dort versteckt hat, in den weiteren Anwendungen. Der Radioplayer enthält die Menüpunkte Radio und Abspielen im Menü seiner Anwendung. Bei Abspielen ist klar so Sachen wie Start, Stopp, Lautstärke. Der Menüpunkt Radio enthält Radiosender mit URL, Radiosender löschen, Senderliste aktualisieren. Radiosender mit URL, auch dafür natürlich, wie für vieles andere, wieder eine Kurztaste. Radiosender mit URL ist Steuerung U. Da werde ich zunächst nach dem Namen des Senders gefragt und dann nach der URL, nach der genauen Webadresse, wo der Sender zu finden ist. Muss ich mir also irgendwo hergeholt haben. Ich habe zum Beispiel auf dem Binode eine Datei, also eine TXT-Datei mit lauter so Direct Stream Links. Und da hätte ich sie jetzt hier über die Zwischenablage dann einfügen können. Dann kann ich das entweder einfach hören oder ich kann diesen Sender dann auch hinzufügen, dann erscheint er nachher in der Senderliste. Es gibt eine vorgegebene, aber man kann sie eben bearbeiten, kann Sender löschen, kann Sender hinzufügen und kann auch die Senderliste, die online bereitsteht, aktualisieren. Ja, und wenn man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann, wie gut die Lautsprecher in diesem Gerät sind. So, ich habe jetzt hier mal meinen Lieblings-Audio-Stream gestartet, nämlich meinen Lieblingsmusiksender Krajina FM aus Kiew. So klingt das da. Klingt gerade ein bisschen seltsam mit so einem Knattern dabei. Das hatte ich sonst nicht. Aber jedenfalls so sind die Lautsprecher. Das ist ganz solide, wenn man das jetzt natürlich vergleicht mit großen Lautsprechern, die wie sie hier an meinem PC hängen. Oh, die haben da gerade ein bisschen ein Problem mit dem Stream anscheinend. Da knattert es auch. Aber die haben ja, muss man leider sagen, ganz andere Probleme momentan in Kiew. Also jedenfalls so klingt das im Vergleich. Die beiden Stereo-Lautsprecherlein da vorne drin im B-Note sind ganz in Ordnung für die Größe des Gerätes. Und ja, irgendwelche Hi-Fi-Geschichten braucht man natürlich an der Stelle auch gar nicht erwarten. Aber man kann ja auch einen 3,5er Kopfhörer oder einen Lautsprecher anschließen. Viertens, Fazit nach ungefähr einem halben Jahr intensiver Nutzung. Braille-Notizgeräte gibt es ja seit Jahrzehnten. Und ich habe in der letzten Episode, in der ich berichtet habe, über das Braille Light 40 erzählt, dass mir das damals so gut gefallen hat und so gute Dienste geleistet. Das war natürlich noch ein komplett offline funktionierendes Gerät. Da gab es keinerlei Internetfunktionen und dergleichen. Ja, und so ändern sich die Zeiten. Dieses hier ist doch mit einigen Online-Funktionen ausgestattet und ermöglicht beides. Ermöglicht einfach den Betrieb als einfache Braillezeile. Wobei in dem Moment, wo ich Braille-Eingaben machen will und erst recht, wo ich dann den PC zum Beispiel steuern will mit Windows-Tastenkombinationen und dergleichen, da muss man sich erstmal ganz schön einarbeiten in eine besondere Form der Eingabemethode. Als eigenständiges Gerät ist das unter Umständen sehr, sehr interessant für einige. Interessant ist es natürlich ganz besonders für alle, die vielleicht unterwegs mit Braille-Notenschrift arbeiten wollen. Ja, ich weiß, das werden nicht viele sein, aber die wird es wahrscheinlich ganz besonders freuen. Auch alle Fans und ja, vielleicht auch berufshalber oder so Nutzende der Mathematik könnte das interessieren. Und an sich einfach alle, die gern unterwegs mit einem Gerät arbeiten, das so einige Textbearbeitungsfunktionen hat und nebenbei auch so ein bisschen Medienwiedergabe. Das gibt es ja nun öfter. Auch die Humanware-Zeilen haben das. Wir haben sie vorgestellt. Medienwiedergabefunktionen, Wikipedia-Suche, hier beim Binode sogar ein Übersetzer und die Möglichkeit, in Form einer TXT-Datei, das ist ja auch clever gelöst, mit einem Chat-GPT-Modell zu plaudern, also so ein bisschen KI-Nutzung. Das B-Note ist mit anderen Worten ein Allrounder unter den Braille-Notizgeräten. Es kann so einiges, was andere auch können, hat seine eigene Nische gefunden, so ein bisschen bei der Mathematik, ganz besonders aber bei Musiknoten. Und das andere mit Internetradio, Wikipedia und so, ja, da spielt es einfach mit als eine der Möglichkeiten, die einem so zur Wahl stehen. Und es ist ja richtig gut, dass es da eine große Konkurrenz gibt. Was das B-Note verspricht, das hält es aus meiner Sicht auch. Wie gesagt, das ist aber natürlich auch klar bei Music XML. Das ist ja ein sehr komplexes Format. Da gibt es noch die eine oder andere kleine Baustelle beim korrekten Abspielen zum Beispiel und beim ganz korrekten Anzeigen der Noten. Ich habe ja vorher gesagt, Taktnummern waren jetzt nicht immer ganz exakt, aber an sich schon genial und gut. Was mir aufgefallen ist in der Praxis beim sehr schnellen Schreiben, und das ist ein altes Eurobrei-Problem, das war auch schon bei den ESIS-Zeilen so, dann kommen nicht immer zuverlässig genau die Punkte, die man haben will. Gern mal nur einer, zum Beispiel nur der Punkt 6 vom U und dergleichen. Das passiert, wenn man sehr, sehr schnell tippt. Sehr schnell tippen, ja, das wird einem natürlich auch sehr schmackhaft und attraktiv gemacht durch die flüsterleise Tastatur, die schön leichtgängig ist. Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell das B-Note arbeitet, zum Beispiel beim Kopieren und Verschieben riesengroßer Datenmengen, viele, viele hundert kleine Dateien oder so vom Stick oder auf den Stick. Es geht also alles richtig flott. Ich habe das Gerät in der Praxis sehr viel im Einsatz. Schön wäre noch eine Umhängetasche zum, vielleicht auch im Stehen oder so an einem Lesepult oder so sich befindet, zum Arbeiten mit diesem Gerät. So momentan muss ich es einfach irgendwo auf den Tisch legen und muss es dann wieder in die Hand nehmen und vielleicht in den Rucksack verstauen oder so. Also eine Umhängetasche dafür, vielleicht sogar so, dass man das Gerät in der Tasche betreiben kann. Das wäre noch ein richtig geniales Zubehör. Der Vertrieb in Deutschland erfolgt durch die Protag GmbH in Nürnberg mit ihren Filialen. Und dort wird in den Sideviews-Episoden, wo es um B-Note ja schon gegangen ist, natürlich auch der aktuelle Preis genannt werden, der mag ja ein bisschen variieren. Und natürlich ist er abhängig davon, ob die 20, 40, 64 oder 80-stellige Variante gewählt wird. Weitere Informationen zum B-Note gibt's dann eben auch bei Protag, www.protag.net. Und da gibt's eben direkt unter / Produkte / B-Note auch eine eigene kleine Produktseite. Auf der SideCity wird das B-Note in all seinen Varianten oder den meisten von diesen vier Hardware-Varianten mit Sicherheit auch wieder bei Protag am Stand zu bewundern sein und mal auszuprobieren sein. Und auch wenn Fragen direkt an Christian Stahlberg gerichtet werden, so werden sie garantiert auch an mich weiter durchgereicht. Wenn ich dazu noch etwas sagen kann zu Einzelheiten des B-Note und dessen Nutzung, dann tue ich das gern. Ich hoffe, es war interessant für alle, die auch mal so ein bisschen ein nischigeres Braille-Produkt gern sich mal etwas genauer anschauen und wünsche weiterhin viel Freude mit der Technik und insbesondere mit Sideviews. Ihr und euer Alexander Paukowitsch aus München.
Sideviews, der Podcast rund um Technik und Hilfsmittel. Weitere Informationen unter www.sideviews.de. Ein Angebot des BBSB.